Diese Folge wird dir präsentiert von Disney Plus, dem neuen Streaming-Service, der dir die beste Unterhaltung von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic und mehr bietet. In meinem Podcast Kino oder Couch treffe ich jede Woche prominente Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Egal, ob aus dem Sport, Musik, Kino, Serien oder Entertainment-Business. Und gemeinsam sprechen wir über spannende Filme, Serien und natürlich das Leben. Und es wird die alles entscheidende Frage gestellt, Kino oder Couch? Bei mir zu Gast heute ist einer der begnadetsten Schauspieler des Landes. Egal, ob als Crystal-Meth-süchtiger Bürgermeister, als Virologe, als Kommissar oder als traumatisierter Ehemann, beim Schauen seiner Filme kann man nur über sein Talent staunen. Auch Hollywood-Luft hat er schon geschnuppert und in einem Werk von Steven Spielberg mitgespielt. Doch genauso gern mag er es auch sehr bodenständig in seiner oberbayerischen Heimat. Ich freue mich, dass du da bist. Servus und hallo, Maximilian Brückner.
Hi, grüß dich.
Schönen guten Tag. Toll, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung, echt, freue mich total.
Sehr gerne. Mein lieber Maximilian, welches ist der Film deines Lebens, beziehungsweise ein Film, den du nennen würdest in diesem Wust an visuellen Großartigkeiten, der dir ganz besonders am Herzen liegt?
Naja, das ist immer auf einen zu konzentrieren, finde ich immer extrem schwer, weil es gibt eine Komödie, es gibt Thriller, es gibt so viele verschiedene Arten. Das steht jetzt nicht drauf, aber Sein oder Nichtsein von Lubitsch fand ich einen, also da war ich auf der Schauspielschule, ich wusste nicht, wer Lubitsch ist und was Schauspiel ist und habe diesen Film gesehen, mit welcher Leichtigkeit der mit so einem tragischen Thema umgeht und das ist ganz große Kunst.
Also auf der Otto-Falkenberg-Schule warst du?
Genau.
Und das war ein Film, den du im Unterricht gesehen hast oder den du als Motivation gesehen hast, da hinzugehen?
Nee, den hat mir irgendeiner in die Hand gedrückt von den Schülern. Also wir haben nie Filme geguckt, das war ja verpönt, das war eine Theaterschule.
Ach so, wirklich? War das so krass getrennt?
Also Film gab's da eigentlich nicht. Also die Vorbereitung war rein fürs Theater. Also sprechen, singen, tanzen, rumhüpfen, was weiß ich, improvisieren, diesen ganzen Käse da. Und es ist auch total interessant, man wird locker. Ich habe so ein bisschen verstanden, was es heißt, Schauspieler zu sein oder zu werden.
Okay, also auf der Schule, weil das anders, also es ist ja logischerweise komplett anders, wenn du auf der Bühne stehst, als jetzt von der Fernsehkamera. Ja. Aber würdest du sagen, dass du irgendwann diesen Unterschied für dich merkbar zur Seite geschoben hast, weil du Fernsehen und Film genauso interessant fandst? Oder also manchmal ist es ja so, dass es so eine gewisse Arroganz gibt Theater runter sozusagen auf den Rest.
Das hatte ich nie. Ich war auch nie im Theater wirklich viel. Also man musste mich auch während der Schauspielschule, ich habe mir das dann angeguckt, weil es dann cool war und das so ein Gruppenzwang war. Aber ich habe mich eigentlich, habe ich es nie verstanden. Ich habe extrem viel gelesen, die Klassiker. Ich habe früher eigentlich nie Bücher gelesen und habe dann eigentlich während den 2,5 Jahren alles gelesen, was mir in die Finger kam, von Klassikern, alle, also Stücke, also extrem viele Romane und habe so ein bisschen verstanden, was Kultur eigentlich ist. Bis dahin hatte ich eigentlich keinen Peil davon.
Aber wir kommen gleich nochmal auf die Entstehungsgeschichte sozusagen des Schauspielers Maximilian Brückner. Aber wenn du sagst, Sein oder Nichtsein von Lubitsch, den hast du angeguckt und da hast du auf einmal das Gefühl gehabt, du machst das, was du jetzt machst, richtig? Oder das passt zu dir? Oder du hast verstanden, worum es eigentlich geht?
Ich habe gar nichts verstanden. Ich fand diesen Film, weil du ja gefragt hast, was mein Liebling ist. Ich habe den geguckt und dachte, wie großartig man so eine harte Geschichte in so viel Komik und ein Jude erzählt das über das und wie sie das machen. Also sich über diesen ganzen grausamen Buß zu erheben und so einen Film zu machen, das fand ich einfach großartig. Aber ich muss auch sagen, ich habe mich nie erhoben als Theaterschauspieler. Natürlich ist das eine andere Nummer und man hat eine andere Ausbildung. Aber mal ganz ehrlich, es kann einer von der Straße kommen, der einfach ein unfassbares Talent hat und dich einfach an die Wand klatschen. Es gibt dafür es gibt so eine Ausbildung, wie man Sachen verstärkt, dass man besser spricht, dass man Sachen versteht, wie man eine Figur angeht. Und ich habe dann noch jahrelang gebraucht. Das war ja nicht so, dass ich fertig war, sondern da ging es erst los. Aber
ist es denn für dich Arbeit oder hat es eine unfassbare Leichtigkeit?
Es hat mehr mit Leichtigkeit zu tun. Weil ich denke, wenn du dich selber so zumachst, dann kommt nichts ran. Also ich mag das zum Beispiel auch nicht, wenn ein Regisseur rumschreit. Also
da gibt es ja genügend, die das leider Gottes machen.
Das ist ja auch völlig in Ordnung und manchmal kann man ausflippen, aber wenn ich das Gefühl habe, es geht hier nicht um die Sache. Es gibt Leute, die schreien, aber der ist okay, weil ich weiß, was er will und das ist in Ordnung, ist nie verletzend oder er will keine Menschen runtermachen. Was ich nicht packe, ist Eitelkeit am Set. Also es muss eigentlich um das gehen, was wir hier machen. Und da werde ich, das merke ich auch im Alter, da werde ich ziemlich böse.
Also böse zurück.
Ja, ja.
Also ich habe jetzt gerade ganz interessanterweise mit einem Fernsehregisseur mich unterhalten und mit einem Kran-Camera-Operator. Ja. Ne? Also die sind ja auch ganz wichtig in den Fernsehshows.
Absolut.
Und er hat mir von einem Regisseur erzählt, der die ganze Zeit die Leute angeschrien hat, auch in der Probe. Und dann fing die Live-Sendung an und dann hat der Kran-Führer gesagt, ich möchte nicht, dass du mit mir so sprichst. Mhm. Und dann ging es trotzdem weiter und dann ist er einfach aufgestanden und rausgegangen. Mhm. In der Live-Show. Und dann
also der Kamera.
Ja, der Camera-Operator. Und dann haben sie ihn angerufen und da saß er schon im Auto und haben gesagt, du musst zurückkommen. Und ich habe gesagt, nee, ich komme nicht zurück. Und das fand ich total cool, weil das ist ehrlich gesagt auch das Zeichen, das man setzen muss, weil am Ende ist es ja eine Teamarbeit. Das verstehen ja die wenigsten. Nee. Es geht ja um alle Gewerke von klein bis groß. Und man ist ja nur ein Rädchen darin. Und deswegen mag ich diese Einstellung zur Arbeit bei ganz, also nicht bei ganz vielen, bei einigen Kolleginnen und Kollegen überhaupt nicht.
Es ist auch nicht produktiv und letztendlich hat der Mensch selber ein Riesenproblem, dass er da ein Set schleppt. Weil jemand, der in sich ruht und der ist halt einfach extrem unsicher und dann versucht er es mit Brüllen. Und Brüllen macht dich ja noch kleiner. Also ich kann Typen, es gibt so Charaktertypen, die einfach ein bisschen rumschreien, weil sie so sind, ein bisschen cholerisch, aber die mag man. Man weiß, die sind nicht gehässig oder bösartig. Oder treten kleinere, also was heißt, die
von
unter
oben
ihnen
rum
stehen.
Genau.
Ja. Und das sind Leute, die ich nicht aushalte. Also in jeglicher Branche, hinter, vor der Kamera, ist egal, ich mag sowas nicht.
Nenn mal ein Beispiel, also ohne jetzt einen Namen zu nennen, aber gab es schon mal so eine Begegnung für dich auf dem Set?
Ja, ja.
Und was ist dann passiert?
Ganz am Anfang, ich glaube, es war der zweite Film und es ist nichts passiert. Also auch Schauspieler, die wirklich Namen hatten, haben sich weggedreht, weil jeder Angst hatte, dass er unter die Fuchtel kommt von dem Typen. Und ich stand da und dachte, okay, das ist normal, oder wie? Und die Frau, es war eine Frau natürlich, die fertig gemacht wurde, weil dieser Typ extreme Komplexe hat, die hat aufgehört.
Mit der Schauspielerei?
Ja.
Und nach dem Film?
Nach dem Film, die hat aufgehört. Aber der hat die zur Sau gemacht, das war wie Folter, würde ich das nennen.
Und gab's dazu einen Anlass, oder?
Also nein, gar nicht. Die musste irgendwie einen Text sagen, guten Tag, hier ist Frau, was? Ich verstehe nichts. Nochmal. Ja, guten Tag, hier ist Frau. Was? Guten Tag. Ich meine, es war völliger Blödsinn. Es ging einfach nur um diese Frau rund zu machen, bis sie nicht mehr konnte. Und ich saß so da und wenn du ganz frisch in der Branche bist, heute würde ich aufstehen und wahrscheinlich dem eine reinhauen oder einfach gehen und sagen, du, wir gehen, den kann man nicht ernst nehmen. Aber es sind so Prozesse, die musst du lernen, weil wenn du ganz frisch bist, stehst du halt da und denkst, ist das jetzt normal? Es ist, hat auch was damit zu tun, klar, wenn du jetzt ein Nebendarsteller und der Dritte von links bist, dann ist das sehr, sehr schwierig. Deswegen finde ich auch, dass man als Hauptdarsteller auch die Atmosphäre von einem Film ein bisschen führen kann und sollte.
Hast du das Gefühl, dass sich das über die Jahre geändert hat? Also ist es positiver oder ist es durch den Druck auch von außen, durch die Masse an Menschen, die ja auch in dieses Gewerk sozusagen reinschwemmen und Karriere machen wollen, vielleicht noch bösartiger?
Nein, finde ich eigentlich gar nicht. Im Gegenteil. Ich finde auch die jungen, gerade die jungen Schauspieler, also ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste, aber die sind extrem professionell, nett. Also natürlich gibt es immer irgendeine Ausnahme, aber wie gesagt, der hat ein Problem dann meistens mit sich selber. Ich finde, dass das wahnsinnig gut geworden ist. Die letzten Jahre. Und gerade MeToo hat da auch extrem geholfen. Dass manche, und es war sehr männerlastig natürlich, gedacht haben, sie sind hier Gott und können sich dementsprechend verhalten.
Ich habe Mitte der 90er Jahre bei MTV angefangen und dann habe ich auch so Regie gemacht für einzelne Sendungen und für so Musikvideos. Und ich weiß noch, der Typ, mit dem ich damals zusammengearbeitet hatte, der hat gesagt, du musst ein Diktator sein. Ne, du musst die Leute unterdrücken, du musst denen sagen, was man. Und ich habe immer gesagt, warum? Also warum, ne, den Bildmischer, den Menschen, die Kameraleute. Dann meinte er, nee, sonst tanzen die auf der Nase rum. Und das habe ich nie verstanden. Und er hatte ein Riesenproblem, weil er diesen Druck und diese Wut und diese Lautstärke immer mehr verstärkt hat, weil die Leute ihn ab einem bestimmten Punkt einfach nicht mehr ernst genommen haben.
Das ist natürlich. Und das Problem ist ja, wenn ich dir was sage, was richtig ist. Wenn ich merke, da war irgendwie ein Haspler drin oder das Komma falsch gesetzt oder falsch betont. Das ist eine klare Ansage. Dann merke ich, oh, der hat eine Ahnung. Dann ist das eine Form von Respekt. Es geht um die Arbeit. Wenn aber so eine Lautstärke entsteht, dann hat der Typen Druck und kann mit Druck natürlich nicht umgehen und versucht, den da irgendwie zu kompensieren. Und die werden immer krasser, weil sie merken, also ich habe einmal mit meinem Bruder zusammen gedreht, im Flo, und der ist eigentlich Rettungssanitäter, aber dreht hin und wieder und du bist halt auch eine Macht. Also du kannst ja auch einen Regisseur aushebeln, der, wenn der irgendwas sagt und unverschämt, oder dann lächelst du und sagst, glaubst du wirklich? Und wenn du zu zweit bist, dann guckst du den halt die ganze Zeit an, wenn er irgendwas macht, ne, und schüttelst halt zum Kopf. Also du kannst das ja auch umdrehen.
Habt ihr das gemacht?
Das haben wir gemacht, ja.
Weil
das hörte aber am nächsten Tag auf. Am nächsten Tag war das ein anderer Typ, weil man kann ja den Druck genauso erzeugen. Es ist ja genauso im Interview, wenn einer unverschämt ist oder wenn man das Gefühl hat, der will einen, dann sage ich halt, ja, nee, weiß nicht. Dann weiß ich, du hast 10 Fragen und die sind innerhalb von 10 Sekunden vorbei. Der muss ja auch was bringen. Also es ist ja Miteinander. Es ist alles ein Miteinander.
Das stimmt. Ich finde,
es ist okay, dass man mal krasse Fragen stellt oder mal ein bisschen auf den Zahn fühlt. Das ist völlig in Ordnung. Aber wenn man das Gefühl hat, also man kann sowas auch, das habe ich aber auch erst gelernt, wo ich dachte, ich sage jetzt einfach nur ja, nein. Und dann kann man das ganze Ding auch wegschmeißen.
Das sehe ich ganz genauso. Und vor allen Dingen, also wenn ich da mal irgendwie, also nicht so viele Interviews gebe wie du, ich sage immer, ihr könnt mich ja im Prinzip alles fragen, was ihr wollt.
Klar.
Aber ich habe ja auch das Recht, zu allem Ja oder Nein zu sagen.
Richtig.
Oder das möchte ich nicht beantworten.
Genau.
Also ich glaube, dass, und da kommen wir auf die Essenz eigentlich dieses Gesprächs zurück, es geht um Respekt.
Richtig.
Also es geht um Respekt vor der Person, es geht um den Respekt vor dem Job und es geht am Ende immer um das Miteinander, weil zusammen, und das klingt so cheesy, aber es ist so, zusammen kann man ja nur das Produkt aus den Angeln nehmen. Ansonsten funktioniert es einfach nicht.
Ich glaube, es gibt fast kein Genie, das einen ganzen Film im Kopf hat. Also es ist ja auch dämlich, die Fantasie nicht von anderen zuzulassen. Also mir ist es immer ganz wichtig, dass man miteinander arbeitet. Dass jetzt nicht der Satz... Es ist immer ein bisschen schwierig, wenn einer selber das Buch geschrieben hat. Wenn es super ist, sage ich nichts. Aber manchmal gibt es halt so Sachen, wo man da was... Und das ist dann manchmal ganz schwierig, dass man... Ich verstehe das auf der einen Seite, aber ich finde... Der Regisseur ist der Kopf und er muss letztendlich entscheiden, das ist klar. Aber ich finde, dass man trotzdem Input von außen zulassen kann. Und wenn es bloß der Caterer draußen ist, der sagt, hey Jungs, mach das doch so. Und du denkst, eigentlich die geilste Idee.
Bist du denn jemand, der offen für Kritik ist, oder ist es schwierig für dich, damit umzugehen, vor allen Dingen, wenn du dich in eine Rolle reinfriemelst?
Nein, gar nicht. Also natürlich ist man ja ein bisschen mit Scheuklappen, weil du hast deine Rolle und dein Ding. Also bei Hinterfilmen, glaube ich, bin ich den Leuten schon ein bisschen auf den Sack gegangen, aber immer nur um der Sache willen.
Also auf den Sack gegangen im Sinne von, weil du...
Ja, das machen wir nochmal. Oder nee, das funktioniert nicht. Wir müssen das nochmal. Oder irgendwie, da kriegt man schon Warnung. Wahrscheinlich regt sich dann einer auf, aber... Man hat ja nie hundertprozentig recht, aber so ein Gefühl dafür kriegt man so ein bisschen. Und ich habe jetzt auch gemerkt, auch bei Hinterfing 2, bei zwei Sachen, wo der Kameramann und der Regisseur gesagt, mach so. Und ich habe es dann gemacht, weil ich dachte, vom Gefühl her dachte ich, und ich guck's mir dann an und denke, nee, da hattest du recht, da hatte ich recht, ich hätte es nächstes Mal anders machen sollen. Die Frage ist aber immer die Art des Umgangs. Es ist immer ein Miteinander. Also ich glaube nicht, dass es so ein Brain gibt, oder es gibt vielleicht so Ausnahmen, aber der alles allein in seinem Kopf hat.
Was ich so hart finde an der Schauspielerei, und das bewundere ich bei dir und bei anderen, ist, wenn eine Fernsehshow gemacht wird, ist es ja immer chronologisch. Ne?
Ja.
Ob das jetzt live oder live on tape ist, du startest ja bei A und endest bei Z.
Mhm.
Das heißt, ich weiß, ich habe die Pause, aber ich groove mich zumindest ein. Also
ja.
Ich habe die Chance, sozusagen mich da rein zu friemeln. Du musst schon da sein. Aber ihr dreht ja fast nie chronologisch. Das heißt, du fängst ja manchmal an mit W und springst dann auf B und dann gehst du zu O und dann machst du Z. Wie schaffst du es, von vornherein so auf den Punkt zu sein, dass es im Prinzip für den Zuschauer kein Abfall gibt, sondern immer eine straighte Rolle?
Ja, du brauchst ein gutes Buch erstmal, dass die Dinge nicht, also es gibt ja oft Bücher, wo du denkst, wie komme ich, das stimmt alles nicht so, und jetzt versuche ich mich da irgendwie so durchzulavieren irgendwie. Aber grundsätzlich musst du ja einfach Gedanken machen, wo war ich vorher, und ich finde mittlerweile das gar nicht so schwer mehr, wo ich bin mit der Figur. Aber Ich habe immer gesagt, ich bin kein Method-Actor. Aber was schon passiert, merke ich einfach so eine Woche vorher, du denkst drüber nach oder du redest zum Text. Meine Frau sagt, machst du wieder Text? Weil ich einfach, fällt mir gerade irgendwas ein, das könnte ich so sagen oder das könnte ich so spielen. Also im kleinen Method-Acting geht dann schon irgendwie los, obwohl ich es nicht mag, wenn man das so, Leute, die sich dann da voll rein und dann kann man mit denen nicht mehr reden. Das ist nicht der Fall.
Aber so wirkst du auch nicht. Aber ist es denn eine Legende, das hört man ja eben auch ganz häufig, dass bei Filmdreharbeiten oder Seriendreharbeiten immer mit einer relativ intimen oder krassen oder harten Szene auch eingestiegen wird für die Figuren, damit man sozusagen direkt auch das Eis bricht? Oder ist das...
Nee, also das gar kommt nicht eher so aufs Finanzielle an. Also was am günstigsten ist zum Einsteigen oder was... Weil das kostet ja extrem viel Geld. Das heißt, die Leute setzen das natürlich so, dass es passt für die und nicht, dass es für uns... Manchmal gibt's das bei Filmen, wenn man sagt, ich habe das schönste Paar. Das ist ein Kinofilm, da ist ein Pärchen im Urlaub und wird von Jugendlichen überfallen. Beide werden gezwungen, Sex zu haben, was nicht funktioniert. Und dann wird seine Frau vor ihm von dem anderen vergewaltigt. Das dauert 15 Minuten und dann geht eigentlich der Film los, ganz anders. Und da hat natürlich der Regisseur darauf bestanden, damit man weiß, von was man spricht, damit man diese Szene am Anfang dreht. Und da haben wir auf Mallorca gedreht und am Anfang bist du so ein bisschen schammig, würde ich sagen, so auf Bayerisch, dass du halt ein bisschen nackt rum, aber irgendwann interessiert es ja eh keinen mehr und dann geht das und es hat auf eine gewisse Art Spaß gemacht, weil man gemerkt hat, wir machen da echt was Gutes. Das ganz tolle Schauspielerin Luise Heyer, das hat super funktioniert.
Ist es denn auch eine Übersprungshandlung bei einer solchen Szene,
ja,
dass man dann vielleicht auch offset, ne?
Ja.
Vielleicht ein bisschen, keine Ahnung, lustig, also ist man, also versucht man dann konträr zu dem Kontext, den man dreht, vielleicht etwas anderes dann zu machen?
Das ist Typfrage. Ich probiere das immer so aus, ich gehe da eher auf einen Partner ein. Es gibt manchmal Partner, die machen Halleluja und dann sind die knall da. Aber wie? Und du stehst dann und denkst, Halleluja. Das können die. Das ist ja einfach diese Spannung, die du im Körper hast, bevor der Regisseur sagt, bitte, die irgendwie abzubauen. Manche stehen nur da und machen ihren Text durch, manche reden gar nicht. Manche sind einfach nur konzentriert, da ist jeder anders. Und ich versuche mich eigentlich, also ich mag das Lustige genauso, manchmal habe ich total Schiss, weil ich den Text nicht so gut kann oder es ist sehr viel Text, dann bin ich auch ein bisschen mehr für mich, kennst du ja selber, wenn du irgendeine Litanei hast, da bist du halt ein bisschen angespannter. Wenn du aber locker drauf bist und deinen Text hast, dann macht das total Spaß und ich liebe sowas. Aber wie gesagt, manchmal groovt der eine sich ein, dann mache ich das auch und probiere das aus. Also ich bin da sehr offen.
Wie lernst du denn den Text?
Ja, wie in der Schule, zuhalten und dann nochmal und nochmal.
Ja? Also in der Moderation ist es natürlich so, da geht es ja, sag ich mal, um den Inhalt. Also nicht um den konkreten Wortlaut. Und ich merke über die Jahre, ich schreibe mir alles immer auf, am liebsten noch mit der Hand. Das klingt total absurd, aber ich merke, durch das Schreiben kommt das bei mir viel mehr an.
Ja.
Und dann versuche ich auch ganz häufig einfach mal den Sinn, ne? Also die Pointe oder die Erklärung.
Ja.
Und wenn ich das verstanden habe,
dann geht's.
Ja, dann gehe ich raus und dann habe ich zwar die Karten und habe mir das vorher alles
markiert. Aber du bist frei und weißt, wo du hin willst.
Aber das kannst du in der Schauspielerei ja so eigentlich gar nicht unbedingt machen.
Naja, oder? Es ist ganz lustig. Wir kriegen ja immer die Drehbücher, also jetzt mittlerweile mehr digital, aber ausgedruckt immer. Und meine, ich habe da noch nie was reingeschrieben. Weder bei einer Leseprobe, sonst irgendwas. Das ist alles in der Birne irgendwie. Ich kenne aber Leute, die schreiben Dinger, was sie da... Ich mache das eher aus dem Bauch, aber ich denke die ganze Zeit drüber nach. Also, aber ich habe da noch nie was aufgeschrieben. Da hat ja jeder einen eigenen Zugang dazu. Also es macht ja jeder irgendwie auf seine Art, wie jeder Stress abbaut oder spielt, wo er seine Kraft herholt. Es gibt kein Rezept dafür. Das ist ja auch das Tolle.
Und das macht ja am meisten Spaß auch, wenn man aus dem Bauch... Also bist du da auch jemand, der aus dem Bauch, was du ja eben auch beschrieben hast, situativ dann drauf reagierst, weil du einfach merkst, ist das das Schönste daran? Also mit anderen Leuten mitzuspielen und im Prinzip zwar zu wissen, was die Situation mit sich bringt, aber dann individuell drauf zu reagieren.
Absolut, aber es ist auch so, weil du sagst, Text lernen. Ich merke bei Hinterfängen, wenn du dann mal drin bist... Dann ist das Textlernen, dann gucke ich mir, also klar, wenn ich einen größeren Fetzen habe, den muss ich halt lernen, aber kleinere Sachen gucke ich mir gar nicht an. Da bist du dann irgendwie drin, das funktioniert dann viel einfacher. Am schlimmsten ist immer der erste Tag, da schwitzt du, also ich Blut und Wasser, aber
ich schwitze immer Blut und Wasser, es gibt.
Aber ich habe auch gelernt, der Regisseur genauso und der Kameramann alle. Deswegen, du denkst ja immer, der Fokus ist auf dir, aber Deswegen, was mir auch immer so wichtig ist, wenn ich so ein Tagesrollen habe, Leute, die kommen, die dann einen Arzt spielen müssen mit einem Wortschatz, den du so nie gebrauchst, oder einen Rechtsanwalt, diese, und weißt du, das ist so undankbar. Die kommen, haben Litaneien und du sagst ja, nur ganz cool, ja, nee, cool. Oder was weiß ich, das ist ja nichts. Und ich gehe da immer hin und sage, Alter, ich weiß, was du hier durchmachst, du kennst hier keine Sau. Fühl dich frei, so schlecht zu sein oder den Text, überhaupt kein Stress. Wir kriegen das irgendwie hin. Aber mach dir keinen Stress, weil ich habe so einen Respekt vor dem, weil das, wenn ich die Hauptrolle habe, dann ist es einfach. Ich bin jeden Tag da. Ich sehe dann macht der Kameramann einen Fehler, der Regisseur, du bist locker. Und du kommst dahin, kennst keine Sau und musst auf Punkt liefern. Und ich finde gerade die kleinen Darsteller, finde ich, vor denen ziehe ich einen Hut. Und gerade, es gibt Leute, die ballern da Sachen raus, da stehe ich bloß da und schäme mich eigentlich.
Weil ich nicht. Achso, okay. Aber wenn du das gerade sagst, es gibt ja eine Rolle, die ist relativ aktuell auch, Arctic Circle. Das ist ja eine internationale Produktion gewesen. Ja. Und du hast die ja auf Englisch gesprochen, deine Rolle, als Virologe auch noch zusätzlich. Also das heißt, du hast jemanden gespielt, der eigentlich deiner Branche
sehr fern ist.
Aber zusätzlich dann auch in einer Sprache, die jetzt, sag ich mal, nicht deine Muttersprache ist. Wie war das für dich? Also wie schwierig ist das, in so eine Rolle reinzukommen?
Das ist genauso wie das Deutsche. Also man braucht so der erste Tag damit Englisch. Ich habe mir das echt das erste Mal richtig reingehangen, was ich sonst nicht so mache. Also habe wirklich mal richtig Text gelernt so. Und habe das halt immer wieder gemacht. Und dadurch, dass ich ja den ganzen Tag Englisch reden musste, weil ja keiner Deutsch konnte, außer Clemens Schick, der auch gespielt hat, war der ganze Tag nur Englisch. Und irgendwann ist dir auch egal. Und ich habe auch gelernt, ich kann es nicht immer abstellen, aber versuch nicht immer gut zu sein. Versuch auch mal schlecht zu sein. Das ist nicht, weil du machst dir so einen Druck, dass dann nur eine rauskommt.
Also die perfekte Aussprache, das ist der Druck, ne?
Die perfekte Aussprache war mir egal, weil ich bin Deutscher und weißt du, ich finde das ja immer bei den Amis so lustig, die wollen dann den deutschen Akzent. Das ist völlig bescheuert, den gibt's ja nicht, weil der eine spricht besser Englisch, der andere hat den Oxford-Dialekt oder den britischen, der andere mehr den amerikanischen, kalifornischen. Es gibt ja zig Variationen. Und ich finde das immer so absurd, dass man da drauf so pocht, weil wenn einer eine Uniform anhat, meistens eine Nazi-Uniform bei den Deutschen, dann hat er eh den Deutschen. Also ich finde das immer so ein bisschen... Das ist so realitätsfern, weil jeder spricht anders. Der eine einfach besser und der andere schlechter.
Finde ich auch. Ich habe auch vor langer Zeit, Tia Carrere ist ja so eine Schauspielerin und es gab eine Serie in Amerika, die ist Relic Hunter. Ja. Die haben sie in Toronto gedreht und die war dann für Dreharbeiten in Deutschland. Dann habe ich damals für TAF, für so ein Boulevardmagazin bei ProSieben mit ihr ein langes Interview geführt und dann hat sie irgendwie gesagt, hast du nicht Bock, bei mir so eine Rolle mitzuspielen? Deswegen habe ich gesagt, logisch. Ja. Und dann bin ich rübergeflogen und dann sollte ich, also es war so ein bisschen weiblich Indiana Jones und die haben dann immer Fell aufgedeckt und dann war ich ein Filmregisseur und dann kamen die nämlich auch zu mir und meinten so, Steven, also du bist ja ein deutscher Filmregisseur.
Du sprichst viel zu gut Englisch, oder?
Ja, und das war so absurd, mir war das so peinlich, also es klingt jetzt doof, aber mit einem deutschen Akzent jetzt zu sprechen und es ist mir, das war so sehr
gefallen,
das,
ne?
Ja, das TH nicht auszusprechen und sowas. Und das war komplett so gegen mein eigenes Gefühl. Aber deswegen ist es ja, glaube ich, auch so wichtig, wie du es sagst, dass man sich einfach fallen lässt und am Ende geht es ja um deine Rolle. Das ist, der Dialekt oder Akzent ist ja sekundär.
Es ist völlig egal. Ich meine, du hörst es bei mir auch, jeder hat einen anderen Flow. Das ist einfach so. Man hört so ein bisschen raus, es gibt ein paar, die es komplett verlieren. Ist ja auch egal, weil ehrlich gesagt, das Spiel ist das Wichtige. Ich habe jetzt auch gemerkt, bei Oktoberfest, so eine Serie, die jetzt rauskommt, da geht's um Oktoberfest 1900, wie das in Stahl, also das war so ein Bierkrieg, gab's jetzt auch in der Bildzeitung, Riesenstunk, weil die Wiesenwirte sich da angegriffen fühlen, aber,
durch die Serie?
Ja, weil sie denken, sie werden da irgendwie durch, das ist Fiktion, aber ich find's ja lustig.
Also auf der anderen Seite, es heißt 1900, also das ist dann auch noch 120 Jahre her.
Ja, wenn ich mich jetzt noch so angegriffen fühle und da nicht locker bin, dann muss ja irgendwas...
Dann hat man vielleicht den wunden Punkt getroffen. Ne?
Anscheinend, also, aber egal, und dann war's so, ja, da gibt's eine Rolle, aber du kannst es nicht, Max, das ist eine bayerische Serie und du kannst ja da nicht Hochdeutsch sprechen. Ich so, ja, kein Problem, die Rolle halt nicht. Dann wollten sie es aber irgendwie, aber auf Bayerisch. Und ich wusste schon, dass ich es nie auf Bayerisch machen werde. Diese Figur, das ist der Antagonist. Und das Lustige...
Du bist derjenige, der den Bierkrieg anzettelt, also.
Ja, ich bin so eine Schlange, würde ich sagen. Also, aber macht total Spaß, habe ich auch noch nie gespielt, so eine Richtung, und konnte mich da frei entfalten und auch das Buch noch umschreiben. Und das Tolle war dann, ich wusste genau, das mache ich jetzt ganz geschickt. Ich diskutiere da nicht lange. Und dann habe ich gesagt, du, ich rede mit den Brauern bayerisch und mit dem Rest Hochdeutsch. Ich meine, und erklärt das so. Und irgendwann ist das keiner Sau mehr aufgefallen, dass ich alles in Hochdeutsch gemacht habe. Das heißt, es ist dann letztendlich, wenn irgendwas gut gespielt ist, achtet da kein Mensch drauf. Es achtet auch keiner drauf, also vielleicht irgendein Dialect-Coach, der das ganz wichtig findet. Aber eigentlich...
Nee, ich finde es ja ehrlich gesagt eher problematisch, wenn es so erzwungen ist. Ne? Ja. Also wenn du dir einen Film anguckst im Original und du denkst so, aber ihr müsst jetzt nicht so einen schlechten englischen Akzent machen oder einen schlechten deutschen, sondern spielst du einfach. Es geht ja um die Rolle, es geht ja darum, dass du mir eine Geschichte erzählst, richtig, die bei mir sozusagen in Mark und Bein übergeht und ich dann, wie du schon sagst, dass man da so wegtaucht.
Es gibt halt spezielle Sachen, das ist auch klar. Wenn man jetzt, ich meine, was ich ganz großartig fand, war... Jetzt fällt mir der Name nicht ein, das ist ja super. Diese Verfilmung von Niki Lauda.
Ja.
Daniel Brühl.
Ja,
Daniel.
Rush Hour.
Und der spielt diesen Hollywood-Schauspieler sowas von an die Wand. Und ich meine, Daniel Brühl ist jetzt kein Österreicher. Und der hat sich diese Figur so angeeignet. Und da ist es sehr, sehr wichtig, weil man die Figur kennt. Oder wenn man historisch Nazi-Film, da verstehe ich das auch, dass die anders gesprochen haben. Haben sie ja auch damals. Also da passt es. Aber ich finde so bei neueren Serien finde ich es immer seltsam, wenn man dann so auf einmal so schlecht Englisch-Deutsch reden soll.
Ja, Daniel ist auch super in dem Film. Aber ich finde, das ist ja auch ein ganz toller Mensch. Damals eine Golden Globe-Nominierung für gekriegt für den.
Ja, das ist auch verdient. Also ich kenne ihn nicht. Ich habe ihn mal irgendwo bei einer Veranstaltung gesehen, aber da sind ja 1000 Leute immer irgendwo um einen rum. Aber das hat der großartig gemacht.
Maximilian, wir kommen nochmal zu einem anderen Film, den du genannt hast, und zwar Ariel, die Meerjungfrau. Und das ist ja eine sehr interessante Wahl. Ich meine, das ist ein wirklich toller Film aus dem Jahre 89, der jetzt real verfilmt wird. Ne? Also da sitzen die jetzt gerade dran. Das ist zum Beispiel eine Realverfilmung von Disney, auf die ich mich freue.
Ja.
Ne? Also ich sag mal, König der Löwen und Dschungelbuch und so, da dachte ich so, das sind solche Klassiker, da musste ich rangehen. Bei Ariel denke ich, bin mal gespannt, vor allen Dingen hier Ursula, die Hexe und dann auch Ariel an sich und die Figur und auch diese Geschichte, die ist ja eigentlich total tragisch. Ja. Also meine Eltern haben uns immer alle Hans-Christian Andersen und Gebrüder Grimm-Märchen vorgelesen. Und
ja, die auch, sind ja grauenhaft.
Ja, wenn man,
ich
hab
die mal gelesen.
Ilias, das ist so ja, also deswegen, wenn man so... Wenn ich so Eltern sehe, die dann in den Buchladen mit ihren Kindern gehen und sagen so, wir lesen euch jetzt mal die Originalmärchen von, denke ich immer so, nein, ne, nehmt die Kinderversion.
Das kannst du nicht machen, das, du nicht das machen. Ist so grob.
Ich aber sag mal, achso, entschuldige.
Achso, Ariel, die Meerjungfrau. Also ich muss ja auch gestehen, es war natürlich mochte ich diesen Film, aber der hat eigentlich eine andere Bewandtnis. Nicht eigentlich der Film an sich, sondern der Umstand, dass meine kleine Schwester damals unbedingt reingehen wollte, aber zu klein war.
Und also wie alt war sie denn?
Ich weiß nicht, wann darf man da rein?
Ich glaube ab 6. Ja, aber obwohl, der ist schon echt gruselig mit dem... Mit
also ich glaube aber ab 6 war das. Genau. Und sie war 5 oder irgendwas und wollte da unbedingt rein. Und dann hatte ich so einen großen Rucksack, habe sie reingestopft,
was?
Zugemacht, habe 2 Tickets ganz brav gekauft.
Warte mal, ganz kurz. Also deine Schwester war 5. Wie alt warst du? Du warst jetzt nicht 8 oder so. Wie
ich
alt?
Weiß nicht. Also wesentlich älter. Ich kann es dir nicht sagen.
Also du hast ja 7 Geschwister?
Also 10 Jahre mindestens Unterschied.
Ach so, okay. Oder? Weil ich dachte jetzt, ich sehe den kleinen Maximilian mit so einem riesen Rucksack 7 Jahre hinten die Schwester drin. Okay.
Also so mit 16 oder was. Und dann habe ich sie halt da reingestopft, zugemacht, 2 Tickets gekauft und dann und dann habe ich ihr Popcorn gekauft und... die war so selig. Also ich habe eigentlich weniger den Film geguckt, sondern meine Schwester, die da rein aß, das Popcorn gegessen hat. Und deswegen werde ich diesen Film nie vergessen.
Und hat sie sich, also sie hat sich gefreut oder hat sie sich auch gegruselt?
Ja, natürlich, gegruselt. Aber es gehört ja zum guten Film dazu.
Aber was für ein cooler Bruder, bitte.
Naja.
Habt ihr das euren Eltern gesagt?
Also, ja, die sind da ganz cool.
Achso, du hast gesagt, also Mama, was war das?
Die haben uns ja hingefahren.
Achso, aber was war das für ein Rucksack?
So ein großer, weißt du, so ein Bergrucksack. Mich hat es eh gewundert, dass da keiner was gesagt hat, aber die hat sich so klein machen können, dass man den so zusammenstopfen konnte, dass es nicht so völlig bescheuert aussah, dass ich mit so einem riesen Rucksack da reingehe.
Und dann bist du zur Kasse gegangen mit diesem Monster-Rucksack.
Richtig. Das Lustige waren halt die Leute, die drin saßen, weil ich habe den abgesetzt. Ich glaube, mein Bruder hat mir geholfen und dann haben wir sie rausgezogen.
Ich wäre gerne in dem Kinosaal gewesen. Ich hätte mir das gerne angeguckt, weil das ist ja das Absurdeste. Das ist ja wie so ein Ehrlich Brothers David Copperfield Zaubertrick und dann habt ihr noch Hasen rausgeholt.
Ja, schön abgeschimpft, meine Brüder. Wir sind ja einige und dann ging das.
Wie ist das denn mit also ihr seid ja, sag ich mal, alle in diesem Metier auch unterwegs. Kam das denn irgendwann von, also wie ist es denn dazu gekommen, dass ihr alle, sag ich mal, dieselbe Berufsrichtung auch angestrebt habt?
Wir haben die gar nicht angestrebt. Also wie gesagt, bei mir war es auch ein bisschen mehr Zufall. Ich wollte eigentlich woanders hin, das war auch ein Zufall. Mein Bruder, der ist ja Rettungssanitäter oder Notfallsanitäter mittlerweile und der war an der Falkenberg-Schule. Ein Jahr oder ein halbes Jahr und er hat gesagt, das ist mir zu blöd, ich gehe wieder zurück. Also ich meine, der war schon im richtigen Berufsleben, bei mir war das, da war noch so alles offen. Und ich hatte einen einen Fernsehfilm und das war zugesagt und eigentlich abgesegnet und dann haben die gesagt von der Schule, nee, geht doch nicht. Und dann habe ich denen absagen müssen, ich glaube 3 Tage vorher, vor Dreh. Ich sagte, ich darf nicht.
Warum?
Also weil Film okay. Und das ja, ist ein Theater. Bisschen schwierig. Okay. Das ist heutzutage wieder viel einfacher geworden, aber damals war das noch ein bisschen strikter. Und ich war im ersten Jahr oder im zweiten oder so. Jedenfalls haben die gesagt, hey, wir brauchen jemanden, der so aussieht und ein bisschen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich finde, mein Bruder kann gut spielen, aber den müsst ihr euch angucken. Und dann hat er ein Casting und dann hat er die Rolle. Und dann hatte der schon vor mir eine Agentur.
Also witzig, obwohl er es gar nicht wollte.
Nö, und der macht es halt so nebenbei. Flo ist, der ist cool, der sagt, du...
Tauscht ihr euch denn auch untereinander aus als Geschwister? Also sagt ihr mal, ich habe ein Drehbuch, ich weiß nicht genau,
nee. Hilf mir
mal?
Oder nee, das der, ist gar der Flo nicht. Ist, der lernt den Text irgendwo nebenbei. Also der nimmt es ja locker. Dem ist es ja, er ist ja nicht davon abhängig.
Aber das ist vielleicht auch eine schöne Leichtigkeit, wenn man
absolut,
die reintragen kann.
Absolut, absolut. Ne? Der weiß, wenn er gerade jetzt auch in der Krise, was wirklich abgeht. Deswegen ist der tiefenentspannt. Aber auch nicht immer, weil er seinen Text manchmal nicht so perfekt hat. Aber der kann gut spielen und der macht es super.
Bist du Team Kino oder Team Couch?
Ich wäre eigentlich mehr Kino. Also ich merke einfach, wenn ich zu Hause bin, Couch natürlich, weil ich dann mit der Familie, du wirst zu Hause sein. Wenn ich unterwegs bin, gehe ich sehr viel ins Kino alleine und gucke mir alles an, was du, man hat ja auch so viel Zeit, was du in den Städten, man ist ja nicht... Man hat Wochenenden, wo man irgendwie die Zeit totschlagen muss. Und da liebe ich das. Schade, dass ich jetzt nicht drehe, sonst wäre ich schon in Tenet dran.
Und der ist großartig.
Ja, das denke ich mir.
Kann ich dir jetzt schon mal sagen. Was brauchst du für einen schönen Kinobesuch? Gibt's da für dich ein Ritual?
Nee, am liebsten gehe ich alleine.
Ja?
Ja, lustigerweise.
Also ich bin auch gerne allein ins Kino gegangen, ja. Weil man ist anonym in einer Masse und kann es gemeinschaftlich genießen. Das fand ich immer ganz toll. Ich finde es auch schön mit anderen Leuten zum Austausch, aber ich bin wirklich dann immer komischerweise so fokussiert,
ja,
dass ich gar nicht merke, wer dabei ist.
Genau.
Aber deswegen gehst du alleine gerne.
Genau, also es schiebt mich da komplett rein. Und ich bin dann auch mal weg für 2 Stunden.
Und gibt es Dinge, also man geht ja ins Kino, weil man weiß, da sind andere Menschen.
Ja.
Also wenn die essen oder reden oder sowas, stört dich das oder blendest du das aus? Bist du sozusagen in einer Sportzone?
Nee, stört mich dann schon. Wenn Leute sich unterhalten, dann sage ich, Leute, wenn ihr euch nicht interessiert, entweder hockt euch ein bisschen weiter weg oder geht halt raus. Weil das bringt ja nichts. Ich habe gezahlt, ihr habt gezahlt, also was soll der Käse? Das mag ich schon, aber sonst tauche ich extrem ein. Kommt auch auf den Film an. Ich meine, du weißt ja selber, manchmal guckst du ihn halt zu Ende.
Genau, und das ist echt schwer. Aber ich habe mir mal zum Maxime gemacht, dass ich jedem, weil ich dann immer dahinter sehe, dass jemand sich ja Gedanken darüber gemacht hat, was er da erarbeitet. Yeah. Und deswegen ist es mir unangenehm, ihn sozusagen fallen zu lassen.
Ja. Yeah.
Aber es gab in den letzten 20 Jahren 2, 3 Filme, wo ich das nicht mehr ertragen habe.
Wo es zu billig gemacht wurde, wo man denkt, man steckt das und das zusammen und dann kommt da was raus und es kommt halt nichts raus. Also das ist
aber
ja oft so.
Ich finde es ja zum Beispiel auch spannend, im Gespräch mit Christian Alward, dem Regisseur, der auch gesagt hat, der auch in Hollywood gedreht hat, der meinte, man kann sich auch manchmal gar nicht vorstellen, wie groß dieser Druck ist.
Ja.
Also er hat gesagt, er wollte seinen Film machen, kriegt er von den Produzenten jeden 2. Tag einen Anruf, die sagen, nee, da müssen 10 Minuten raus und wir sagen dir jetzt welche. Und er sagt so, ja, aber genau der Shot erklärt ja, warum sie dann das macht.
Mhm.
Völlig egal. Und ich glaube, das ist auch hart.
Ich glaube, das Problem ist ganz oft so, ich verstehe das System manchmal überhaupt nicht, weil klar, wenn ich so ein Kommerzding drehe, dann gibt es ja auch eine Fotostory, also das ist ja eigentlich schon alles gemalt. Also es ist ja ein Comic da. Ich kapiere das manchmal nicht, weil es kostet Zeit, es kostet Geld, Nerven. Es ist aber auch so, wenn ich einen speziellen Regisseur nehme für ein Thema und mich dann beschwere, was dabei rauskommt, also wenn der, was weiß ich, mehr Arthouse ist oder mehr Action oder mehr komisch oder jeder hat ja seine eigene Handschrift, ich bin manchmal echt verblüfft, dass man dann danach die Leute dann irgendwie verschnipselt oder versucht, da irgendwas zu verändern. Und das finde ich irgendwie völlig unangebracht. Und dann ist auch die Vorarbeit, dann liegt es, das ist ja ihr Problem. Sie haben den Fehler gemacht und schieben den dann den anderen zu, weil ich nehme den und ich muss ihm ja auch die Freiheit nehmen, geben. Er muss ja auch sich, also man kauft ihn ein für das, was er kann oder was er gemacht hat, und dann muss man ihn auch lassen. Weil dann soll man's, dann könnte man es ja gleich selber machen.
Ja, aber ich finde, das ist halt das Fatale, was ja auch heutzutage passiert. Ich verstehe Unternehmensberater nicht in Medienkonzernen.
Nee.
Also, dass man haushalten muss, ist mir alles völlig klar. Aber wenn ein Unternehmensberater sich Zahlen anguckt und dann sagt, nee, da streichen wir weg, da streichen wir weg, da streichen wir weg, und dann denkst du so im Nachhinein, ja, aber um kreativ Inhalte zu produzieren, brauchen wir ja ein bestimmtes, und also Kunst, also all das, was wir sehen, ob das ein Bild malen ist, Musik oder Schauspielerei oder einen Film gucken, das hat ja einen gewissen einen Freiheitsdrang. Du musst den Menschen ja die Möglichkeit geben. Und deswegen verstehe ich nicht, du kannst es ja nicht in Zahlen messen.
Nee.
Das ist für mich immer
Ich meine, wenn, dann gibst du ihm ein Storyboard und dann sagst du, das will ich haben. Und wenn einer sagt, ja, ich mache das für euch und filme euch das runter, okay, aber dann muss ich auch die Verantwortung tragen.
Genau, aber das tun sie nicht.
Nee, und das finde ich halt echt einen schwierigen Punkt, dass man, ich finde, die große Kunst ist, einen guten Regisseur auszuwählen, von mir aus noch ein bisschen mit Kameramann zu diskutieren, und dann lässt man das Päckchen fahren. Also das muss man noch.
Finde ich auch.
Und man kann da nicht mittendrin irgendwie auf einmal rumschrauben, weil man irgendwie einen anderen Geschmack merkt, man hat einen anderen Geschmack, dann hat man seine Arbeit vorher nicht richtig gemacht.
Also ich verstehe schon, wenn die sagen, du hast gesagt, du machst den Film für 10 Millionen und dann kommen sie mit, nee, ich brauche jetzt aber nochmal 35.
Das ist völlig klar. Ja. Also das muss schon klar sein, und manchmal kann man sprengen, und wenn man sagt, ich vertraue dem, der macht was Tolles. Aber grundsätzlich, ich rede jetzt nicht von Kohle. Also klar, wenn der irgendwie den Rahmen sprengt, dann müssen die natürlich sagen, das geht nicht. Aber ich meine jetzt inhaltlich.
Ja, genau.
Das finde ich immer echt, mein Gott, der Vorteil ist, man liest ab und zu Szenen und dann kann man es ja auch ein bisschen anders machen am Set. Also ich mache das gerne.
Improvisieren.
Ja, nicht nur improvisieren, weil du, weißt du, der Raum, ich stelle mir irgendwas vor und das mache ich fast gar nicht mehr. Ich habe so eine Idee dazu und gucke den Raum an und dann habe ich diese 10 Minuten, Viertelstunde Probe. Und dann gucke ich, was kann ich hier eigentlich benutzen? Und da entsteht sehr viel. Also gerade bei Hinterfing haben wir ganz viele Sachen am Set umgeschmissen. Das ist total langweilig.
Aber das ist ja dann wieder der gemeinschaftliche kreative Prozess.
Ja, ja, auch Boris. Ich meine, unser Regisseur, der kann erstens gut schreiben, wahnsinnig gute Dialoge, und man nimmt einfach die beste Idee. So.
Darum geht's.
Genau.
Wenn du zu Hause guckst auf der Couch, wo guckst, also wo guckt ihr oder du? Bist du da auch gerne alleine? Also wenn du eine Serie guckst oder Film, das ist dann gemeinschaftlich.
Nicht. Genau.
Und dann Bett oder Wohnzimmer?
Nein,
oder?
Wir sind jetzt...
oder Kinosaal, den ihr zu Hause habt.
Ich hatte ja vor ein paar Jahren noch einen Röhrenfernseher mit Grünstich.
Wirklich?
Ja, weil das Ding ging schon. Also weißt du, ich mochte
das. War das so, du hast auf den Knopf gedrückt und machtest so...
Ja, so ein bisschen. Also er war nicht ganz so, er war schon aus Plastikgehäuse, aber so ein Toshiba oder keine Ahnung, wie der hieß. Aber er ging halt, und ich finde ja auch diese Verschwendung von elektrischen Dingern, jetzt brauche ich da wieder was, da war. Also das, ich habe das so sehr runtergefahren. Und ich habe dann tatsächlich von meinem Bruder einen Flachbildschirmfernseher, aber so einen kleinen, wirklich so einen relativ billigen, und der reicht auch. Ich mochte die neuen, also die ersten digitalen nicht, weil das sah alles so billig aus. Das sah alles aus wie ein Telenovela. Und bei den alten sahen halt Filme noch wie Filme aus. Und wenn man die, also wenn das falsche Ei eingestellt ist, das ist ja grauenhaft.
Ja,
ich konnte da keine Filme mehr gucken.
Ja, vor allen Dingen, was ich so absurd finde, alle loben so HD im Fernsehen. Und ich denke dann leider Gottes immer bei der Tagesschau oder Heute Journal, warum? Weil ich sehe jetzt irgendwie jede, sag ich mal, physische Ungereimtheit oder Hautunreinheit. Und das will ich ja gar nicht.
Nee.
Also ich brauche da nicht das perfekte Bild, das verstehe ich
nicht. Nein, das ist ja auch ein Zauberkasten, das soll da bleiben. Und ich will ja nicht, also wenn ich eine Doku habe, okay, dann lasse ich mir das eingehen. Aber und ich merke auch schon, wie jetzt die Kameramänner Filter über diese Kamera legen wieder, um diesen Look von damals zu bekommen.
Ja, ist absurd, ne?
Ja, völlig absurd.
Aber ich finde, es gibt ja so Markenzeichen. Michael Bay hat ja immer seinen orangenen Filter drüber, dass das alles noch bombastischer aussieht. Aber ich finde, das ist ja auch das Tolle, ne? Also, ich finde ja auch zum Beispiel die Tatsache, dass es so einzelne Sachen, The Artist, ne? Damals der in Schwarz-Weiß oder jetzt der Leuchtturm auch mit Robert Pattinson. Ich finde es cool, dass dass es am Ende, und das ist ja das Geile daran, es geht ja immer um die Geschichte.
Genau.
Ne? Also egal, wie gut du sie machst, also die Zeiten von hier Simpson und Bruckheimer, wo sie gesagt haben, du musst einen Film in einem Satz erklären, das ist ja nicht mehr so.
Nein.
Nolan-Film kannst du noch nicht mal in 3 Tagen erklären. und deswegen finde ich es so toll. Und diese einzelnen Stilmittel, ich finde es gut, dass sie zeitweise den Look von früher kreieren. Aber wie du schon sagst, ne, man muss dann einfach, also man muss es ja nicht perfekt machen, sondern man muss der Geschichte helfen.
Richtig. Und ich finde, Nolan hat so auch extrem viel begriffen, dass man nicht, also gerade bei Batman, als ich mir diesen Joker angeguckt habe, und der dann irgendwann erklärt, warum sein Papa hat, weißt du, der Papa hat ein Rasiermesser genommen und mir das Gesicht so aufgeschnitten. Und denkst, ah, okay, jetzt ist er so. 10 Minuten später. Ich habe mir irgendwie selber rasiert. Also er erzählt jedes Mal eine andere Geschichte, warum er das gemacht hat. Und das ist letztendlich für mich, nur persönlich, viel spannender, als wenn ich den Joker, der großartig gespielt wurde,
von Heath Ledger damals, meinst du?
Von Heath Ledger damals fand ich diese Erklärung viel spannender als die Erklärung, wenn ich jetzt Joaquin Phoenix, der großartig spielt, und das ist, aber die Erklärung, letztendlich habe ich dann einen, der halt getreten wurde und hin und her und dann zum Monster wurde, was relativ, und bei dem anderen ist, da sagt, glaube ich, der Butler zu Batman, es gibt manchmal Menschen, die wollen einfach die Welt nur brennen sehen. Und diese Erklärung macht ist halt irgendwie, finde ich,
interessanter. Oder krieg ich Gänsehaut, wenn du das sagst, weil ich mich genau dran erinnere.
Weißt du das? Ja. Und das fand ich so geil. Und das hat Nolan begriffen. Weil letztendlich wird alles, wenn du das runterbrichst, ist halt geschlagen worden. Oder ist, die Erklärung macht es so klein, weißt du, letztendlich.
Finde ich auch. Und ich bin einer der wenigen, die so ein bisschen, also ich fand Joker toll und auch Joaquin Phoenix super. Aber, und das klingt jetzt absurd, ohne Joaquin Phoenix wäre der Film nichts. Und das klingt im Kontext so doof, weil er ja Joker heißt, aber zum Beispiel Batman, also mit Heath Ledger, da ist Joker ein Teil eines Puzzles, ein wichtiges Teil. Mhm. Aber der Film hat ja trotzdem so viele Facetten und Joker ist so fixiert auf diese Figur und was du gerade gesagt hast, so fixiert darauf, wie er kaputt geht und was da passiert und so. Da sind ja beklemmende Szenen dabei und auch am Ende mit Robert De Niro in der Talkshow. Ja. Aber trotzdem hat, also die sind volles Risiko gegangen, um sich auf eine Person zu fixieren, aber mir hat das Grundrauschen im Heer ein bisschen gefehlt.
Ich glaube aber man muss Joker, also ich habe das eher so gesehen, ich fand jetzt den Werdegang des Jokers, das war nicht das Interessante an dem Film, sondern wie sich die Menschen verhalten. Also interessant waren ja alle anderen, außer dem Joker. Der Joker, das ist die Geschichte, die passiert. Aber interessant, wie Leute
drauf reagieren,
was die Menschen machen und wie sie denen da hinbringen. Also das fand ich total interessant. Das war extrem toll dargestellt.
Und vor allem die Anarchie. Also es endet ja im Prinzip.
Und wie sie ihn hochheben zu ihrem neuen Gott.
Und das hat so viele Parallelen
zu unserer heute.
Und das ist das Beängstigende.
Genau. Und deswegen war der Film extrem gut. Aber nicht, wenn man jetzt sagt, man geht jetzt von dieser Marvel- oder DC-Comic-Welt aus. Dann fand ich die andere Erklärung einfach viel interessanter.
Aber wenn man jetzt mal bei Parallelen zu heute bleibt, ich habe es vorhin kurz angesprochen, Arctic Circle, du als Virologe, es geht ja um eine Pandemie, die im Prinzip ausbricht. Also ein Virus, der ähnlich des Herpes-Virus ist, aber sehr viel gefährlicher in der Dimension. Und es gibt ja auch dieses Bild, wo sie zeigen, was passiert, wenn dieser Virus sozusagen airborne geht, innerhalb von wenigen Tagen. Das ist ja passiert vor dem, was wir jetzt gerade miterleben. Ne?
Es ist sogar 2 Jahre vorher passiert. Das dauert ja immer ewig, bis das dann rüberkommt.
Was hast du denn gedacht jetzt in dieser Situation, ohne dass wir das Thema Corona zu groß machen jetzt, auch wenn es unser aller Leben extrem beeinflusst, aber das zu drehen und sich in diese Rolle des Virologen reinzufinden und dann auf einmal 2 Jahre später Parallelen zu erleben?
Naja, irgendwie beängstigend, aber es ist ja eher die Frage, warum das nicht schon eher passiert ist. Also ich glaube, wir hatten da extrem Glück und es ist ja auch völlig egal, ob der jetzt in China gemacht wurde. Diese ganzen Verschwörungstheorien, letztendlich ist er da und wir müssen damit umgehen. Die Erklärung kann man später liefern, aber die hilft uns nichts. Also die Situation ist das, was da ist und man muss mit der Situation umgehen. Und ich glaube, dass man das mit relativ einfachen Mitteln machen kann. Und was mich gerade ein bisschen stört ja viele, das ist diese Spaltung, die dann da werden Grundrechte aufgelöst und das Volk und bla bla, da vermischen sich ganz komische Sachen miteinander. Ich kann verstehen, wenn Leute Probleme haben und Ding, aber das ist, also ich habe kein Problem mit einer Maske rumzulaufen. Ich find's furchtbar. Es ist krass, wie sich die Welt verändert hat innerhalb von einem Jahr. Aber wenn ich mit so einem einfachen Mittel das eindämmen kann und, sagen wir mal, auch vor allem ältere Leute schützen kann, wobei das auch gar nicht gesagt ist, dass es nur die Älteren sind, dann muss ich doch sozial sein in einem sozialen Staat und nicht sagen, das schränkt mich in meinem Recht ein. Also ich meine, so eine Maske kann man tragen und den Rest des Tages kann man draußen sein. Also das ist sehr schade, dass sich das gerade so entwickelt, wie sich es entwickelt. Also ich glaube, wir können froh sein, dass es uns so gut geht und dass es noch nicht krasser passiert ist. Also und
ja, vor allen Dingen, dass der nicht gefährlicher ist. Also der ist ja gefährlich. Ja. Und ich verharmlose hier auch gar nichts. Aber es gibt natürlich Viren, die
noch viel aggressiver sind.
Ja, genau. Und also ich glaube, der Punkt an der ganzen Sache ist, und das hat man jetzt ja auch mehrfach schon gehört, diese Situation kennen wir in unserer modernen Gesellschaft nicht.
Nee.
Und ganz viele sagen ja auch, wir wissen, dass wir nichts wissen. Ja. So pessimistisch das klingt, beschreibt es ja nur die Situation, dass, glaube ich, alle von der Politik über die Gesellschaft
und die
sich,
ganze Welt.
Die ganze Welt.
Wir reden hier nicht nur von Deutschland.
Genau. Das ist, wir müssen lernen, was man in so einer Situation macht. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir perspektivisch vorbereitet sind auf Eventualitäten, von
Richtig.
Denen wir hoffen, dass sie nie passieren werden, genau. Aber dass wir dann gewappnet sind für das.
Das Gemeine an dem Virus, finde ich, ist ja nicht mal, also so schlimm das ist, wenn man den kriegt und es sind wirklich viele Leute auch dran gestorben, aber der macht ja noch was anderes psychologisch. Der nimmt dem Menschen das, was er am nötigsten braucht, gerade in der Notsituation, dass ich mich nicht in den Arm nehmen kann, dass ich, was weiß ich, auch 5 Bier trinken kann und eine Party machen kann, auch diesen Frust abzubauen. Das ist ja, das ist die Begleiterscheinung. Also wir reden ja immer von dem, was er körperlich anstellt, aber was er geistig anstellt, ist ja fast genauso hart. Also, oder sagen wir so, nicht genauso hart ist die falsche Formulierung, aber wir haben die Situation, wie wir sie gerade haben. Und das spaltet natürlich, weil du einen Menschen das, er ist ein total soziales Wesen eigentlich. Er braucht den Kontakt, auch den Körperkontakt. Und das ist so ein Ding, was man so völlig unterschätzt, wo sich dann auch Aggressionen bei den Menschen aufbauen, die nicht mehr entladbar sind. Auch genauso wie beim Fußball. Bin jetzt kein großer Fußballkenner oder so, aber natürlich ist das, man geht dahin, da werden Emotionen entladen. Das ist eine Entladung, die tut der Gesellschaft gut. Das ist eine kontrollierte, meist kontrollierte Entladung. Und dann kann man auch wieder weitermachen. Und das ganze Distancing schürt natürlich diese Spannung und man kann sie schlecht abbauen.
Er entlarvt etwas, was wir alle brauchen. Ne? Also wir brauchen Nähe und wir brauchen wieder diesen Gang zurück zum Wir anstatt zum
Richtig.
Individuum.
Genau.
Das, was ja ganz dieses höher, schneller, weiter, du bist dir selbst der Nächste, ist so und so Quatsch, ne? Weil ich glaube, das ist etwas, was ich total gerne mag und liebe. Es gab ja auch ganz viele Menschen, die gesagt haben, ja, der Händedruck und das Umarmen, das Küsschen links und rechts, das wird dann irgendwann nicht mehr existent sein. Und ich denke immer so, ja, aber das Schönste ist doch, in den Arm genommen zu werden
Richtig.
Und mal nichts zu sagen.
Genau.
Also die verbale Kommunikation, wenn ich sage, ich liebe dich, ich mag dich, das ist zwar was Tolles, aber das Umarmen ist ja genau das, was uns unterscheidet von allen anderen Lebewesen.
Natürlich.
Also deswegen, ich drück dir Daumen.
Ich finde halt auch ganz, was ganz lustig ist, dass viele in der Corona-Krise, also ich meine, ich habe auf dem Land gelebt, ich kann mich nicht mal annähernd beschweren, aber viele haben gesagt, das war eigentlich auch eine tolle Zeit, weil man so reduziert war auf sich. Aber es gibt natürlich auch ganz andere Beispiele,
ja.
Wo genau diese Nähe nicht mehr funktioniert hat. Also es ist.
Ja, also Großstädte haben ja ein riesiges Problem, ne?
Ja,
also,
natürlich.
Weil einfach viele Schicksale unbeachtet blieben und dadurch einfach noch mehr abgerutscht sind. Ich würde gerne mit dir nochmal über etwas sprechen und ich weiß, dass du das auch schon häufiger gesagt hast, aber Gefährten.
Mhm.
Steven Spielberg.
Ja.
Ich würde mal sagen, eine Galionsfigur, die über allem thront, wenn man so ein bisschen Film und Fernsehen mag und ich weiß, es gibt viel Kritik auch an seiner Person und seinen Film, aber er ist ja jemand, der seinen Traum immer gelebt hat und vor allen Dingen, ich habe ihn auch ein paar Mal schon treffen dürfen und mit ihm Interviews gemacht, ein Mensch, der eine so kindliche Freude ausstrahlt, an dem, also eine Dankbarkeit immer noch, dass er sagte, ich meine, ich habe damals einen Film gemacht über einen Hai, an den hat keiner geglaubt, der ist ständig untergegangen, weil der nicht richtig konzipiert war und jetzt mache ich irgendwie Indiana Jones und was weiß ich. Hast du ihn getroffen? Und wenn ja, wie lange und wie war die Begegnung und wie war das für dich allgemein?
Also erstmal muss ich sagen, ich komme in dem Film eigentlich gar nicht vor.
Ja, aber trotzdem.
Sieht man mein Gesicht ganz groß und sonst im Hintergrund, die haben einen Part, wie es oft bei Filmen ist. Das war ich habe mit einem Dänen zusammengespielt, ein super Typ, und der ganze Part wurde rausgenommen.
Aber
ich hatte Text und Szenen und ganz groß auch. Aber so ist das manchmal. Aber ist es mir auch, ehrlich gesagt, völlig egal. Ich habe den getroffen natürlich. Ich habe mir noch nie so in die Hosen geschissen. Also in meinem Übermut dachte ich, ja, die paar Texte kann ich schon. Also ja, habe noch meine Frau eingeladen, weil ich so viel Zeit hatte. Und
dann habt ihr gedreht?
In der Nähe von London.
Okay.
Da, wo sie Gladiators gedreht haben, den Anfang, oder Robin Hood mit Russell Crowe. Das ist alles ein Hügel. Da wird immer ständig hergenommen. Und dann bin ich in der Früh, wirst du halt um 4 abgeholt, und dann merke ich, kann ich mir meinen Text eigentlich richtig gut, so. Und ich habe das eher so locker genommen, und dann ist mir der Arsch auf Grundeis gegangen. Das kann ich gar keinen sagen. Ich bin dahin. Dann sind da drei.
Aber warum ist dir der Arsch? Weil du auf einmal realisiert.
Steven Spielberg ist ja.
Cooler Name übrigens.
Und ich bin Indiana Jones Fan. Ich bin mit dem Zeug groß geworden, mit seinen Filmen. Also, das ist völlig absurd. Du denkst, klar, ich treffe den jetzt. Ich weiß, das stimmt, aber das ist ja völlig surreal. Und dann kommst du hin, dann sind da halt riesen Festzelte. Das eine ist Kostüm, das eine ist Essen, das andere ist Make-up. Und dann kommt einer und holt dich dann ab. Ich weiß noch, das war wieder Gang nach Canossa, als ich da runter den Hügel bin und dachte, ich treffe den jetzt.
Also hat sie gesagt, hi Maximilian.
Hi Maximilian, are you ready? Let's go. Okay, dann sind wir halt runter und dann kommt er uns entgegen. Aber wie aus dem Film, wie man ihn kennt, Sonnenbrille um 9 Uhr früh oder um 8 Uhr früh, Cap hier auf, eine Zigarre. Hey Maximilian, nice to meet you, how are you doing? Fine. Let's do a rehearsal. Und dann war das letztendlich, man muss es so runterbrechen. Also ich habe ja immer extreme Angst, wenn ich mal drin bin, dann ist es kein Problem mehr. Aber wie gesagt, diese Kurzauftritte sind dann immer...
Das sind die härtesten.
Ja, und dann haben wir geprobt. Und deswegen schimpfe ich immer so auf die Akzent. Leute, weil ich hatte den Text eigentlich gut drauf. Und dann, wir hatten schon alles gedreht. Nee, das war eine Probe. Und dann war alles gut, super, geht. Gut, super. Dann war der Hang voll, ich weiß nicht, mit 200 Autos aus der Zeit. Die hatten 2 Stunden, mussten die das alles wieder zurücksetzen. Also Reset.
Achso, weil du auf die Ursprungs...
Das war mein Hintergrundbild.
Oh.
2 Stunden. Und dann denkst du, wenn ich jetzt verkacke, dann bin ich tot. Ich bin einfach nur tot. Und dann habe Gott beschworen, ich will nicht gut spielen, einfach, dass der Text rauskommt. Einfach nur, dass die Worte hintereinander, auch egal, was sie bedeuten, einfach nur, dass sie rauskommt. Bitte, bitte, bitte. Und die kam raus und ich dachte, geil. Und dann kam dieser Dialect-Coach, deswegen habe ich da, glaube ich, so einen kleinen... Okay. Das letzte Wort stimmt nicht so, wie ich es gesagt habe. Ich sagte, wieso? Ich sag das so. Nee, nee. Ja, dann nochmal. Und dann habe ich genau an dem Wort immer...
Ja, wenn die dich einmal auf so ein Wort...
Aber der Typ ist so cool. Max, relax. Again, again. Und dann habe ich es 3-4 Mal und dann war's perfekt. Und die sind ja, ich meine, allein sein Kameramann, das sind ja so lockere Typen, die müssen ja nichts mehr. Die wissen, was sie da tun. Ich glaube, Kaminski oder wie, genau. Ein Janis geiler Kaminski. Typ. Hockt da oben auf dem Auto, die fahren durch, alles explodiert. Er mit der Zigarre, der macht sich ein Späßchen, verarscht noch die bulgarischen Reiter, die da ihre Pferde trainiert haben. Es ist unfassbar. Das merkst du, die sind so lang in dem Job, die wissen, was sie tun. Das war unglaublich. Und was ich nie vergessen werde, der Schauspieler, der ein bisschen mehr Drehtage, ich glaube, ich hatte 5 und der hatte 7 oder 8, ist irgendwann, ey, sag mal, hast du auch nur eine Nummer, Soldier Nummer 12 oder was? Und so, ja. Ja, aber gut, meine Rolle ist schon ein bisschen größer. Also ich meine, da müsste eigentlich, also, der braucht doch einen Namen. Und dann ich frage den jetzt einfach, ich sage, ist doch wurscht. Ja, was geht da dann hin? Ich sitze so daneben und gucke mir das an und denke, Alter.
Also er geht zu Spielberg
jetzt. Geht zu Spielberg. I'm sorry, I would like to have a name for my character, you know, because it's Soldier number 13, so it's just a number. Ich guckte ihn so an und ich dachte, jetzt bin ich gespannt. You know, my friend, you know, in the past, the German gave us numbers, so I think it's very funny, I give them numbers. So, also er hat halt einfach umgedreht und Das war so eine geile Antwort. Hat aber noch gelacht. Also hat einfach gesagt, früher haben halt die Deutschen den Juden Nummern gegeben. Ich dachte, es ist mal lustig, das anderes zu machen. Und der stand da wie ein Vollidiot und der hat ihn halt einfach stehen gelassen. Und das fand ich so eine geile Antwort. Das ist aber ganz, ganz locker. Er hat den jetzt nicht irgendwie versucht, sondern er hat einfach so eine, das so rausgelassen. Und dachte ich, echt cooler Typ.
Und wie war es dann am letzten Tag? Also gibt es dann auch eine offizielle Verabschiedung oder ist das bei so einer Masse?
Nee, bei so einer Produktion, da wird angekarrt, weggefahren, angekarrt. Da waren ja alle Größen Englands dabei oder so Europas zumindest. Ich hatte noch ein paar schöne Tage mit zwei französischen älteren Schauspielern. Ich kannte die dann im Nachhinein super lustig drauf. Wir haben uns London mit so einem Bus angeguckt. Die zwei 80-Jährigen haben immer den jungen Mädchen hinter, also eigentlich das Klischee von zwei Franzosen. Total nett. Also ich habe mit denen wahnsinnig viel Spaß. Okay. Aber auch nie mehr gehört, leider.
Aber das klingt dann, ja nach einer tollen Erfahrung auf
jeden Fall. Ja, natürlich. Das ist, also, das kann mir keiner nehmen. Auch wenn das der Rest, was ich da gespielt habe, überhaupt nicht mehr drin ist.
Hast du was vom Set mitgenommen?
Wie meinst du irgendwas?
Ja, irgendwie so gesagt, so ah ja, guck da mal, ja genau.
Nee, habe ich nicht. Andenken? Also ich kam da gar nicht drauf. Ich war einfach nur glücklich, dabei zu sein. Was halt krass war, ich habe irgendwann Rainer Bock angerufen und habe ihm gesagt, du Rainer, also der hat eine große Rolle und ist ein ganz toller, fantastischer Schauspieler und lieber Kollege. Du, weißt du, was ich von dem bekommen habe? Ich habe eine echte Ledertasche, so eine richtig teure. Ich bin ja gar nichts, ja, Wahnsinn. Und der Rainer, und hast du sonst noch was bekommen? Ich dachte, nee. Also, ich habe noch einen Laptop bekommen oder irgendwas als Gastgeschenk, also unfassbar.
Ein Laptop?
Und ich glaube, er hat sich entschuldigt, dass sie nur für diesen Film 50 oder 60 Millionen hatten. Steven Spielberg, sorry, jetzt. Und du stehst da und denkst, ja, kein Problem, ja, ist okay.
Tut mir auch leid für dich, Steven.
Die zahlen auch weniger den Schauspielern, viel, viel weniger, also jetzt in Deutschland, aber dafür hast du halt natürlich die große Ehre, damit zu wirken.
Du hast jetzt gerade auch kürzlich das Filmprojekt Generation beziehungsunfähig abgeschlossen, ne? Das ist basiert ja auf dem Roman.
Richtig.
War jetzt auch, sag ich mal, durchbrochen, vielleicht auch von Corona.
Corona, ja.
Aber dabei ist Freddy Lau, genau. Unter anderem Teddy.
Lucia Heyer, genau. Die zwei spielen die Hauptrolle. Ich habe da eine kleine Rolle.
Ja.
Aber ich habe jetzt für Warner bei Wunderschön mit, der kommt jetzt im
Caroline Herfurth.
Genau, und das ist ein ganz toller Film geworden. Ja, und ich fand die Rolle lustig. Bei mir ist es immer so, es geht nicht um Hauptrollen, ist mir zwar lieber, wie gesagt, weil ich dann besser, dann ist das nicht so energieintensiv. Genau, und wenn mir irgendwas gefällt, dann mache ich das und das hat gepasst.
Also, aber wie gehst du daran? Also wenn du sagst, logischerweise will man immer gerne Hauptrollen haben, aber wenn du die Drehbücher bekommst zum Lesen, worauf achtest du da? Oder kommt es für dich auch darauf an, wie sie dir vorgestellt werden, die Filme oder wer das macht?
Naja, es gibt sicher auch...
Also bei Spielberg hast du gesagt bestimmt...
Ich spiele alles, ich spiele auch den Blumentopf daneben an.
Den Blumentopf
ist aber weißt du, es ist... Natürlich, es gibt auch Filme, wo man ein bisschen, man weiß, was der Film, also ob er mehr kommerziell in diese Richtung, und da kann man sagen, entscheide ich mich dafür, ist vielleicht inhaltlich jetzt nicht so stark, aber vielleicht kann ich was draus machen. Dann gibt's künstlerische Filme wie Das schönste Paar, wo du einfach nur dankbar bist, dass du diese Rolle spielen darfst. Das ist einfach unterschiedlich. Das ist auch völlig legitim, finde ich, auch mit solchen Sachen umzugehen und die als gewisse Produkte einzuordnen. Das war, aber grundsätzlich muss ich immer irgendwas finden, was mir gefällt. Und die Figur fand ich super, der ist super depressiv und was ich halt immer toll...
Wunderschön.
In Generation beziehungsunfähig und ich durfte mich in reinstürzen. Und das fand ich schon allein toll.
Also das heißt, du suchst aus, wenn du jetzt sagst, zum Beispiel bei Oktoberfest 1900, dass du da, sag ich mal, den Antagonisten spielst, mal den Depressiven. Mhm. Ich meine, du warst ja auch lange Zeit im Tatort zu sehen. Ja. Also das heißt, die Vielfalt des Jobs, das ist das, was dich auch antreibt.
Absolut, das ist immer das. Man will, also ich merke, es wird langweilig, aber ich muss auch eins sagen, ich habe so eine Reihe Schwarzach 23,
die wird jetzt
beendet, weil ich da aufhöre. Und dann haben die so.
Weil du gesagt hast auch selber, das ist für dich auserzählt im Prinzip.
Ja, auserzählt. Das Problem ist bei Reihen immer, du kriegst ja immer nur die erste. Und es ist ja nicht oft, oder ich merke das, es ist, glaube ich, klüge auch, wenn man den Schauspieler, den Hauptdarsteller, der wahrscheinlich mehr über seine Figur weiß oder vielleicht mehr Ideen dazu hat, natürlich sehr eingeschränkt, weil das nur sein Ding ist, dass man da irgendwas zusammen macht. Und ich glaube, bei Reihen, weil das kam ja so rüber, als ob ich keine Lust hätte, so eine Reihe zu machen oder da eher schwierig bin, aber das stimmt nicht. Es geht einfach bloß um die Bücher und bloß bei einer Reihe bist du dann manchmal im Zugzwang, weil du manchmal ein Buch kriegst, wo du sagen würdest, normal, du, mach ich nicht, interessiert mich nicht. Bist aber in dem Zugzwang, weil es eine Reihe ist, kannst du ja da nicht raushüpfen. Und das ist immer ein ganz schwieriger Grad. Das ist auch beim Tatort. Also bei diesen ganzen Sachen, die irgendwie so nacheinander laufen, ist es viel schwieriger rauszugehen. Natürlich hast du eine feste Arbeit und auch ein festes Geld, was ja auch toll ist. Aber es hat halt genau dieses andere Problem. Du kriegst ja nicht 10 Folgen hingelegt und sagen, ah, cool. Bei einer Serie ist das wieder was anderes. Eine Serie muss fertig sein. Und eine Serie ist dann, da gibt's das. Aber eine Reihe ist halt ein Film im Jahr. Und du kannst natürlich nicht für 10 Jahre, dann weißt du auch, wo die Reise hingeht. Das ist immer ganz schwierig. Also ich bin da überhaupt nicht kompliziert oder irgendwas. Bloß wenn ich das Gefühl habe...
Nö, ich finde, das klingt auch nicht kompliziert, sondern es klingt einfach danach, also wie es ja auch wirkt. Also genau. Ich glaube, man muss ja das Gefühl haben, dass es ein Anfang und Ende gibt. Ich meine, das ist wie ein gutes Buch lesen.
Ja.
Ne? Das hat irgendwie 800 Seiten und bei Seite 750 denkst du so, wie wollen die das denn jetzt zu Ende bringen mit 50 Seiten? Ne? Das ist, finde ich, immer sehr enttäuschend. Es gibt ja auch diese tolle Geschichte bei Downton Abbey mit Dan Stevens, der sich im Prinzip... der dann der Produktion gesagt hat, ich will nicht mehr, ne, killt mich bitte nach der ersten Staffel, meine Geschichte ist auserzählt. Und die alle durchgedreht sind, auch alle gesagt haben, wieso, du gehst aus der erfolgreichsten Serie der Welt, was willst du denn eigentlich? Ja. Und er, der jetzt seinen Schuh draus macht. Ich finde das mutig, aber auch richtig, ne? Also weil
ich finde, wenn man sich da nicht mehr wohlfühlt, ich meine, es ist ja auch immer so, als Kommissar finde ich es natürlich auch immer schwierig, du wirst ja immer zugepackt, was toll ist, dass du eine eigene Geschichte hast, weil letztendlich bist du ja immer nur der Zusammenfasser. Gehst hin, fragst, wo sie waren.
Ja, wo du bist, also du bist ja eine ganz wichtige Klammer.
Klar, aber nur als Schauspieler ist es halt irgendwann, du hast nicht so viel Futter. Also eigentlich haben ja die Leute, die dann die Rollen spielen in einem Tatort, oft die interessanteren Sachen.
Also deswegen, meinst du die jetzt, also in der Episode drin?
Genau, auftauchen? In der Episode spielen. Das ist oft mal, natürlich manchmal interessanter, weil du natürlich immer die gleiche Figur spielst. Und ich finde, man kann das immer weiterentwickeln, aber das muss man miteinander. Und wenn man das Gefühl hat, das funktioniert nicht oder man hat da andere Ansichten, dann ist es okay, wenn man es dann auch wieder lässt.
Kannst du noch kurz was zu Wunderschön sagen? Also inhaltlich, worum es da geht?
Was ist schön? Und die verschiedenen Definitionen, wie wir uns, was wir schön finden, wie wir uns schön finden, in Bezug auf Beziehungen. Da werden verschiedene Beziehungen beleuchtet. Und
du spielst wen?
Ich weiß nicht mehr, wie der heißt.
Aber
ich spiele mit Nora Tschirne ein Pärchen. Dann ist Friedrich Mücke und Caroline spielen ein Pärchen.
Ja.
Wer spielt noch?
Und was treibt euch an, dich und Nora, also eure Beziehung?
Bei uns ist es das Ding, dass sie keine Beziehung haben will. Dass sie sagt, sie ist frei von Liebe und das funktioniert alles nicht. Also man kennt diese ganzen Geschichten schon, das ist jetzt nichts Neues, aber so in der Art, wie sie es erzählt hat und wie sie es gemacht hat. Ich habe das bei Warner gesehen, bei der Trade Show, da werden die ganzen Filme des Jahres vorgestellt, dann kam der Trailer und ich hatte den noch nicht gesehen und war echt beeindruckt, also richtig beeindruckt, wo ich dachte, klar, es ist irgendwo Romantic Comedy, aber es hat echt eine Tiefe und der hat mich irgendwie gepackt und ich bin da eigentlich nicht so leicht zu packen.
Das Interessante ja auch an Caroline ist, es ist eine hervorragende Schauspielerin,
absolut,
die sich jetzt aber auch hinter die Kamera gemacht hat. Du hast mal im Interview gesagt, dass du hast ja, glaube ich, mal ein Theaterstück inszeniert, dass dir das zu viel, nicht kompliziert, aber dass das nicht so dein Ding ist. Hat sich das geändert oder ist es schon dein Ding? War das Koketterie?
Nein, es ändert sich. Man wird ja älter. Es verändern sich Sachen, Ansichten. Also man ist ja nicht immer so aus einem Stein gehauen. Ich habe das damals gemacht, das Theater, und da, ich glaube, ich war auch zu faul. Weil ich irgendwann dachte, hey, ich habe euch jetzt alles gesagt, jetzt spielt das doch. Diese Akribie, die ein Boris Kunz bei Hinterfing hat und abends noch Motiv suche, wo ich mir denke, also eigentlich habe ich den besseren Job. Ich stehe vorne, krieg den Applaus. Verdient doch, okay. Das ist eine Passion, wo ich noch nicht ganz weiß, ob ich die habe. Ob ich diesen bis zum letzten Drücker, wo ich sage, ach, das passt schon. Ich glaube, ich bin zu faul dafür. Ich trau's mir. Also, das ist
das kommt ja vielleicht noch mit dem Alter.
Also, ich muss sagen, das Theater, das war echt schwierig. Also, ich kam da auch nicht mehr durch. Habe ich aber auch wieder draus viel gelernt. Also, mittlerweile traue ich es mir zu, aber ich weiß nicht, ob ich es will.
Schauen wir mal. Ich würde dir gerne mal ein paar Situationen beschreiben und du sagst mir, für was du dich entscheidest und warum. Ja. Stell dir vor, du brauchst auf eurem Hof dringend eine helfende Hand. Wer wäre oder könnte dich am besten unterstützen und vor allen Dingen womit? Stefan Luca, Nora Tschirner oder Clemens Schick?
Das ist gemein. Also ich glaube beide. Stefan Lucker und Clemens Schick. Clemens hat ein eigenes Haus sich gekauft und weiß von was er. Und Stefan habe ich letztes Mal, Lucker habe ich letztes Mal bei mir, als er da war, musste die Weide mit mir zusammen mähen. Der ist schon eingearbeitet.
Ihr seid schon sehr gute Freunde.
Ich treffe den jetzt gleich.
Achso, dann grüß ihn mal ganz herzlich.
Ja, sag ich.
Bitte.
Ich sollte dir noch schöne Grüße ausrichten.
Liebe Grüße zurück. Ach, witzig. Also du sagst, er kann anpacken, den musst du nicht anpacken.
Der fährt jetzt nach Hause, der muss noch ein paar Sachen bei mir machen.
Sehr gut. Du dürftest nur noch eine deiner Leidenschaften ausüben. Für welche würdest du dich entscheiden und warum? Tuba spielen, Schuhplattlern oder actiongeladene Aktivitäten machen, wie zum Beispiel Gleitschirmfliegen, Kajakfahren, Snowboarden, Surfen?
Action geladen, Dingsbums. Also wir haben jetzt gerade, mein Bruder und ich, darf nicht sagen, an welchem See, wir fahren gerade Wasserski, wo man eigentlich nicht mit dem Motorboot fahren darf, und wir haben das mit einer Umlenkrolle und einer 125er Moped gelöst, wo wir das Seil hinten anhängen und dann immer Wasserski fahren am Sonntag.
Im Ernst?
Ja.
Also das, aber
ich zeig dir nachher ein Video.
Okay, auch sehr gerne. Aber das sind Sachen, die brauchst du als Ausgleich für dich.
Das macht halt Spaß. Das ist wie so ein kleiner, also unsere Frauen schütteln nur den Kopf, ob wir nicht ganz dicht sind, aber es macht so einen Bock. Und letztes Mal war ein Riesengewitter, es hat gestürmt, wir sind da im vollen Nass hin und her wieder rausgepaddelt, bist völlig am Ende, aber es macht einfach tierisch Spaß.
Aber das heißt, solche Sachen, ist das für dich ein Adrenalinkick, also manchmal macht man ja solche Dinge, sich lebendig zu fühlen.
Nein, das habe ich nicht. Nee? Ich fühle mich durchgehend lebendig. Ich mache das einfach, weil es extrem Spaß macht, und auch weil das sind ein paar Jungs vom Dorf und es macht super Spaß. Ich mache hier im Eisbach, wenn ich in München drehe, gehe ich surfen, habe da ein bisschen angefangen.
Aber da gibt's da so eine Hackordnung, oder darfst du da einfach?
Nee, das war früher so. Du musst ja schnell sein. Also wenn ich kann nicht draufspringen, ich war nie Skateboardfahrer, also ich kann zwar skaten, aber nicht so dieses Rumhüpfen. Hockst dich hin, schnell rauf, und wenn du gleich weg bist, ist okay, und wenn du fährst, ist auch okay. Also ich finde, das ist sehr angenehm. Ich habe das früher mal probiert, da wurde ich fast verdroschen. Das ist jetzt gar
wirklich?
Nicht mehr
so. Ja, also weil die Jungs gesagt haben, es ist unser Teich. Und
ja, da war so ein Volltrottel, der wollte dann Geld. Also es war so ein Schimpanse irgendwie. Ja, Volltrottel. Aber das ist jetzt anders, und ich glaube, Leute haben sich auch gewehrt. Und natürlich ist das beschissen für die Leute, die mal angefangen haben, aber es ist halt mal so. Die Leute haben Spaß.
Ja, ich finde, es gibt da aber auch nicht das Recht, sag ich mal, also... Nee. Den Claim, sozusagen, das ist meine Brücke und hier darf keiner.
Das geht halt leider nicht. Nee. Aber ich mache meistens, weißt du, wenn München Filmfest, dann fahre ich mit dem Auto im Kombi von meinen Eltern und schmeiß das Brett rein, gehe dann auf ein paar Veranstaltungen und stehe dann um 4 auf. Da hast du deine Ruhe, dann kann ich ein bisschen üben und kann ein paar
Aber
Sachen
ausprobieren. Aber du bist Frühaufsteher, auch durch den Bauernhof. Also
ja,
du,
genau.
Also bist du denn, gehst du auch früh ins Bett?
Ja, ich schlafe schon normalerweise so um 9 ein.
Ah, interessant. Mark Wahlberg zum Beispiel, der Schauspieler, der hat ja hier seinen komischen Fitnessclub gegründet, so 45 Days Body to Perfection, wie das auch immer heißt. Der steht immer um 4 auf, trainiert 2 Stunden mit seinen Jungs und dann geht er in den Tag, aber er sagt auch, er schläft spätestens 7:30 ein.
Bist du hin?
Bei dir auch?
Eher so. Also ich mag die Nacht, wenn man irgendwie feiert und ein bisschen weggeht, aber wenn ich jetzt, sagen wir so, wenn ich keinen Alkohol oder Kaffee oder Cola trinke, dann schlafe ich dir um 9 am Tisch ein.
Aber es ist ja auch schön.
Ja, völlig.
Hast einen gesunden und knackigen Schlaf.
Absolut. Und ich finde die Morgenstunden eigentlich die schönsten, wenn der Tag so erwacht.
Oh, ich liebe das im Sommer. Ich habe beim Radio die Morningshow gemacht, auch 25 Jahre her. Und ich habe in Hamburg gewohnt, und zwar in Eppendorf. Und ich musste immer an der Außenalster vorbei. Und dann bin ich immer geradelt. Und das war so geil zu sehen, wie die Stadt so langsam aufwacht, ne? Und du hast ein paar Leute und das war super.
Das ist immer der Magic Moment, finde ich, am Tag.
Ja, vor allen Dingen, das hat mir immer so eine Power gegeben auch, ne? Dann hast du gesagt, ey, wie geil ist das Leben einfach, wie großartig.
Absolut.
Wir haben eine Rubrik, die nennt sich Words of Wisdom. Und da gibt es so ein paar Sachen, die man gerne auch erfährt von Menschen, die so erfolgreich sind wie du. Was hat dir beim Erreichen deiner Ziele am meisten geholfen?
Was hat mir da geholfen? Natürlich meine Familie als Basis, dass ich nie das Gefühl habe, ich kann wirklich auf die Schnauze fahren. Ich hatte immer ein Netz mit doppeltem Boden und es gibt einem eine gewisse Freiheit und Lockerheit. Und die hatte ich immer. Und gleichzeitig wusste ich schon, ich will unbedingt Film drehen, also wo ich hin will, wie ich es ungefähr machen will. Also es ist nicht völlig planlos alles, aber das hat mir immer extrem geholfen. Aber wie gesagt, die Pläne muss man auch über den Haufen schmeißen.
Auf welchen Ratschlag hättest du am liebsten verzichtet?
Auf welchen Ratschlag hätte ich verzichtet?
Also gab es jemanden, der dir erklärt hat, wie das Ganze läuft und du gedacht hast, was redest du, was willst du von mir? Oder gab es solche Leute gar nicht? Also ältere Kolleginnen und Kollegen beim ersten Mal, als du mitgespielt hast?
Nee, lustigerweise gab es nicht, aber... ich glaube, der Ratschlag immer irgendwas das zu tun. Ich habe das am Theater gemerkt. Es war dann immer so, dass wir Szenen geprobt haben und dann sagte er, ja, jetzt machst du es so und so und irgendwann so. Ich sagte, du, ich bin im zweiten Jahr, ich würde gerne einfach schlecht sein dürfen. Ich probiere jetzt irgendwas aus, auch wenn es total behindert, aber ich will das machen. Ich will nicht nur erfüllen. Ich will kein Erfüller sein. Also bis zum gewissen Grad ist das ja völlig okay, aber ich muss ja irgendwie, ich bin doch dafür da, dass ich Fehler mache und nicht, dass ich das alles erfülle, was du vielleicht nicht hinbekommen hast. Das habe ich so formuliert, das war nicht so gut.
Wieso, was gab's da? Ärger?
Ja, natürlich. Ich habe halt irgendwann mal gesagt, wenn du so toll bist, warum spielst du dann nicht auf den großen Ding? Das war ein bisschen unfair, weil es war ein guter Lehrer, aber es ging mir halt auf den Sack.
Aber das kenne ich. Ich habe an der UCLA Film- und Fernsehproduktion studiert und ich hatte einen New Yorker Freund und wir hatten einen Mann, der vorne saß, der kontinuierlich erzählt hat, wie man Filme macht und wie die erfolgreich sind und worauf man... die ganze Zeit. Und neben mir, Tom hieß der, meldete sich irgendwann, ne, und meinte so, Entschuldigung. Und dann meinte der Lehrer, ja. Und dann meinte so, wenn Sie wissen, wie das alles geht und wer was schlecht macht und warum das schlecht ist und wie man erfolgreich ist. Warum sitzen Sie dann hier und machen nicht selber Filme? Und das war in der Sekunde so unangenehm für den Lehrer, aber es war so richtig, weil er einfach so eine Grundarroganz hatte, die uns allen auf den Sack gegangen ist. Weil es war nicht so nach dem Motto so...
Kein Respekt davor, sondern man kann ja irgendwas kritisieren. Das ist ja völlig legitim. Jeder darf das, aber das ist immer die Frage dessen. Und wenn man sich über die Sachen stellt, dann ist es halt...
Ist scheiß. Immer doof. Ja. Was ist für dich keine Selbstverständlichkeit?
Mein Leben. So wie ich es führe. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass ich... diesen Erfolg habe. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass ich Geld habe, dass es mir gut geht, dass ich gesund bin, dass ich so eine tolle Familie habe und dass ich überhaupt in dieser Welt so aufwachsen durfte und nicht irgendwo in Zimbabwe und nicht weiß, wie lang. Also das vergessen die Leute immer, die Dankbarkeit dessen, dass das nicht selbstverständlich ist, das ist reines Glück.
Bist du jemand, der viel reflektiert auch?
Ja, ich denke schon. Aber ich finde... Manchmal muss man einfach nur ins Wasser hüpfen und dann schwimmt man schon. Aber
ist das ein Ratschlag, der dir geholfen hat? Also gibt's einen Ratschlag auch von deinen Eltern? Ich meine, acht Kinder.
Ja.
Das ist ja schon der Hammer. Chapeau an die Brückner Eltern. Aber bei so vielen Kindern, also gibt's einen Ratschlag, den sie euch allen mitgegeben haben? Ein positiver, der dich auch so leitet, so führt?
Ich weiß nicht, so Ratschläge, ich glaube, man gibt jetzt nicht, Junge, du gehst jetzt und pass auf dich auf und mach das. Ich glaube, dadurch, dass ich der Älteste bin, gucke ich halt immer auf meine Geschwister auf eine gewisse Art. Natürlich verändert sich das. Du kriegst selber Familie hin und her, aber du hast immer das Gefühl, das machen zu müssen. Also meine Eltern, denen kann ich bloß dankbar sein, weil die haben mich auf die Falkenberg-Schule. Ich gesagt, probier das mal. Ich dachte, die sind nicht ganz dicht. Mein Vater ist Rechtsanwalt, also es ist eher so eine gehobene Mittelschicht, würde ich sagen. Also irgendwie so, wo man jetzt nicht erwarten würde, dass der Papa einem sagt, mach das, aber irgendwie hat er recht.
Einfach versuchen.
Einfach versuchen, ja.
Was bedeutet denn für dich Erfolg, beziehungsweise was ist für dich Erfolg?
Ja, mit dem glücklich zu sein oder das Glück haben zu dürfen, mit dem, was man macht, sein Geld zu verdienen. Aber da Glück hat so viele andere Aspekte. Ich will jetzt nicht nur Geld verdienen, sondern dass ich was mache, wo ich glücklich bin. Aber gleichzeitig auch, dass ich das Glück habe, meine Frau kennengelernt zu haben. Diese ganzen Sachen, dass ich zwei Kinder habe. Also es hängt einfach, ich habe einfach Schwein gehabt, wie ich auf, also dass ich diese, dass ich da reingewachsen bin, dass ich das bin, was ich bin, da hatte ich Schwein. Also nicht mit allem.
Ja, aber ich glaube, so ein paar Stürze, so schlimm das immer klingt, oder so Situationen, in denen man nicht genau weiter weiß, und das ist im Nachhinein immer so doof. Das ist wie, wenn du einem Teenager-Jung sagst, hab kein Liebeskummer, irgendwann, es wird besser. Ne, das willst du in der Situation
aber
nicht hören. Ich mein,
aber ich könnte dir ein Zitat sagen, das kennst du auch aus Batman, so blöd sich das anhört. Aber es ist einfach ein guter Satz. Warum fallen wir hin? Damit wir wieder aufstehen. Und das Lustige, du merkst auch, du wirst nicht besser durch Erfolge. Du wirst meistens, wenn du eine aufs Maul kriegst, und dann wieder aufstehst. Also wenn es dich nicht so K.O. knockt, dass du nicht mehr aufstehen kannst, dann ist es natürlich furchtbar. Aber sonst gehst du die Treppe in deinem Leben wieder eine Stufe höher. Das habe ich gemerkt.
Gab es denn eine Situation, wo du mal so auf die Fresse gefallen bist, dass du alles in Frage gestellt hast?
Immer wieder, ja, natürlich. Und man zweifelt ja auch immer. Also das ist, er darf einem bloß nicht zerfressen. Und deswegen habe ich ja auch vor jedem ersten Drehtag Angst und einen halben Respekt vor den Kollegen, weil ich denke, boah, mit dem spielen und hin und her. Aber letztendlich macht ja jeder sein Süppchen und kocht mit seinem Wasser.
Ja, genau. Aber das ist, glaube ich, das, was man am Ende sich auch immer vorstellen muss. Das ist ja manchmal banal, ne? Aber ein Steven Spielberg muss auch was essen, er muss auch auf Toilette und auch mal duschen.
Aber
ne?
Du machst ihn ja selber so riesig. Ja. Und er ist ja auch riesig, so ist es ja nicht. Aber das Ganze ist ein Prozess. Also ich finde zum Beispiel für mein Leben, alles läuft. Also nichts ist beständig. Also nichts ist beständiger als die Unbeständigkeit. Und das ist so. Und klar wollen wir alles festhalten, aber das Gute geht vorbei und das Schlechte geht vorbei und das ist teilweise schlimm und teilweise schön, dass es so ist und damit muss man klarkommen. Und irgendwann ist halt mal nichts.
Aber man hat ja trotzdem auch Ziele. Gibt es denn eine Rolle oder eine Person, mit der du unbedingt gerne mal arbeiten möchtest?
Ich weiß nicht, ob ich arbeiten möchte, aber ich finde halt, vielleicht trifft das auf diesen Schauspieler, ich mochte Denzel Washington immer schon wahnsinnig gerne. Ich fand, dieser Typ ist völlig unterschätzt, leider. Ich finde, der kann so viele Facetten und der hat immer irgendwas, wo du nicht weißt, woher kommt das. Das ist so unberechenbar. Der hat so einen Blick, der ist cool, aber der hat noch so eine ganz andere Nummer drin. Und das gibt's ganz wenige, die das haben. Und ich finde, ich kenne keinen schlechten Film mit diesem Kerl. Also ich kenne schon einen schlechten Film, aber ich kenne nicht, was er schlecht gespielt hat. Und der hat immer irgendwas, wo du denkst, der hat immer so ein Geheimnis, was der noch mitspielt. Ich weiß nicht, was sich der ausdenkt, aber das ist großartig.
Ich hatte mit dem eine Begegnung in Hamburg zu einem Film namens Déjà-vu. Mhm, und ich weiß noch, dass die Publicistin vorher zu mir kam und meinte so, Steven, der ist richtig schlecht drauf, heiter ihn mal auf.
Ja.
Und ich gedacht habe,
toll.
Ne? Und dann habe ich auch alles, wie du, auf eine Karte gesetzt und irgendeinen Joke gerissen, der, ich dachte in der Sekunde, witzig wäre. Und der war zum Glück auch witzig. Und der war cool. Aber der hat, was du sagst, ich finde es auch bewundernswert. Und das ist, glaube ich, das Schöne an der Schauspielerei auch, dass du in einem Film, der schlecht ist, trotzdem mal rausstechen kannst und es gut machst. Und das, glaube ich, auch das, was dich antreibt. Das ist ja beim Fernsehen, in Fernsehsendungen leider anders. Wenn die Sendung super ist, ist es immer ein Gemeinschaftsprodukt. Mhm. Wenn die Sendung schlecht ist, ist es meist der
Moderator.
Ja, der Moderator. Das tut manchmal weh und macht es schwierig, aber trotzdem bin ich auch sehr dankbar für das, was ich machen darf. Maximilian, eine letzte Frage noch.
Natürlich.
Welcher Filmtitel passt aktuell perfekt zu deinem Leben?
Mein Always on the Run.
Always on the Run. Hast du das Gefühl, das ist so?
Also die Flucht ist vielleicht das Falsche, aber es ist immer dranbleiben irgendwo und auch fliehen vor Gewissen, aber wieder, also Flucht ist ja nicht, man muss ja nicht vor was davon laufen. Man kann ja, also nee, ist wahrscheinlich.
Nee, Always on the Run kann ja auch eine positive
unterwegs sein.
Ja, eine kontinuierliche Bewegung.
Genau, das meine ich ja damit.
Maximilian, ich habe mich sehr gefreut. Ich drücke dir die Daumen für all das, was da kommt und danke, dass du da warst.
Vielen Dank, war ein echt super Gespräch. Dank dir.
Diese Folge wurde dir präsentiert von Disney Plus. Jetzt abonnieren unter disneyplus.com und beste Unterhaltung streamen zu jeder Zeit, an jedem Ort.